Wir haben es in der Einleitung schon gehört. Heute geht es um drei Dinge. Es geht um Heuchelei, Menschenfurcht und ja, ein fröhliches Bekennen im Geist. Und ich muss sagen, es ist immer wieder interessant, wie der Herr wirkt. Wir haben nächste Woche Evangelisation oder evangelistischer Gottesdienst. Und genau da hinein hat der Herr gesprochen, auch besonders zu mir. Und er hat mich ganz schön hart angepackt. Und ich muss auch sagen, dass ich echt gekämpft habe mit dem Text. Aber, und das ist das Schöne, und ich hoffe, euch geht es heute Morgen auch so, er hat mich ja ermutigt. Ein wunderbarer Text, der uns ermutigt. Hast du vielleicht die Woche ein Glaubensgespräch gehabt, im Zuge, dass du eine Einladung weitergegeben hast? Oder wie ging es dir dabei, wenn du deinen Glauben bekannt hast? Oder sogar bekennen musstest, weil dich jemand gefragt hat, wo gehst denn du jetzt hin? Schämst du dich dabei? Gibst du vor, ein bisschen anders zu sein oder distanzierst du dich ein bisschen sogar, um gut vor dem anderen auszuschauen? Und wir wissen, wir alle wollen gut aussehen, gut dastehen vor anderen Menschen. Das ist unsere alte Natur, das steckt in uns. Wir wollen was gelten. Und das führt uns, auch mich, oft in Sünde. Und das weiß auch unser Herr Jesus. Und deshalb wendet er sich im heutigen Text seinen Jüngern zu, um sie genau davor zu warnen. Vor Heuchelei und vor Menschenfurcht. Nachdem er im Abschnitt, den wir letzte Woche von Friedemann gehört haben, die Heuchelei der religiösen Führer enttarnt hat, lehrt er heute seine Jünger und auch uns, welchen Weg wir gehen sollen. Er erklärt den Jüngern, dass sie ihn, den Sohn Gottes, inmitten von Heuchelei und Widerstand bekennen solle. Er warnt die Jünger und auch dich und mich, nicht so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten zu handeln, sondern echten Glauben zu zeigen, vor der Welt wahrhaftig zu sein. Er warnt uns vor Heuchelei, vor Menschenfurcht und fordert uns eben auf, mutige Bekenner des Glaubens aus dem Geist heraus zu werden. Damit ihr mir folgen könnt, lese ich euch jetzt den Text. Ich habe ihn heute aus der neuen Genfer Übersetzung genommen, weil ich finde, dass er so eingänglich ist. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung Lukas 12, die Verse 1 bis 12. Inzwischen waren die Menschen zu Tausenden herbeigeströmt. Das Gedränge war so groß, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Jesus wandte sich zunächst an seine Jünger. Er sagte: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor der Heuchelei. Nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird ans Licht kommen. Und nichts, was geheim ist, bleibt geheim. Alles wird bekannt gemacht werden. Darum, was ihr im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein. Und was ihr jemand hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, wird in aller Öffentlichkeit verkündet werden. Meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Denkt doch einmal an die Spatzen. 5 Spatzen kosten nicht mehr als 2 Groschen, und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Sei darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als noch eine so große Menge Spatzen. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wenn man euch in den Synagogen vor Gericht stellt oder euch vor die Behörden und die Machthaber führt, Dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Soweit der Text. Punkt 1. Jesu Warnung vor Heuchelei. In Vers 1 haben wir gelesen, dass Tausende um ihn herum waren, so dass sie sogar sich auf die Füße traten. Es war ein großes Gedränge. Es war ein Massenauflauf. Alle blickten gespannt auf Jesus und warteten darauf, was er heute ihnen wieder zu sagen hatte. Aber er spricht nicht zu der Menge, sondern er wendet sich seinen Jüngern zu, sagt uns der Text. Die Jünger waren dabei gewesen bei diesem Mittagessen mit den Pharisäern und sie haben gehört, wie scharf Jesus sie für ihre Heuchelei zurechtgewiesen hat. Und jetzt warnt der Herr Jesus sie, was für die Pharisäer so kennzeichnend war. Er warnt sie vor Heuchelei. Denn auch sie und auch wir stehen in der Gefahr, etwas vorzugeben, was wir gar nicht sind. Das griechische Wort, das Paulus hier für Heuchelei benutzt, bedeutet eigentlich Schauspiel im Theater. In der Antike trugen die Schauspieler Masken, um bestimmte Charaktere oder auch Gefühle darzustellen. Hinter einer lachenden Maske konnte ein Mensch stecken, der voller Wut oder Trauer war oder Unzufriedenheit. Alle denken, der Schauspieler ist doch fröhlich, obwohl er innerlich vielleicht sogar leidet. Mit einer Maske im Gesicht sieht niemand, wer du wirklich bist. Und genau das ist Heuchelei. Heuchelei bedeutet etwas, jemanden vorzumachen, was in Wirklichkeit gar nicht ist. Ein Theater aufzuführen, um sein wahres Ich, seine wahre Gefühle oder auch seine Beweggründe zu verbergen. Und Jesus macht hier deutlich, dass die Jünger in Gefahr sind, genauso solche Heuchler zu werden oder zu sein. Und dabei benutzt er dieses Beispiel des Sauerteigs. Mit diesem Bild wollte er zeigen, dass eine kleine, winzige Sache eine ganz große Veränderung herbeiführen kann. Den Männern unter uns muss ich kurz erklären, was Sauerteig ist. Sauerteig ist ein natürliches Backtriebmittel. Das besteht im Wesentlichen aus Bakterien. Und wenn man dann ein kleines Stück davon in den Teig gibt, vermehren sie sich und erzeugen dabei Gasbläschen. Und dadurch wird der Teig locker, er geht auf. Und jetzt bildlich gesprochen ist die Heuchelei genauso. Sie hat dieselbe Wirkung wie der Sauerteig. Heuchelei ist aufgeblasen sein. Sie ist der Anschein, größer oder auch frommer zu sein, als man in Wirklichkeit ist. So ein Teig, der geht auf, ne? Sieht riesig aus. Aber es ist ohne Substanz, es ist nur heiße Luft da drin. Und für Jesus waren die Pharisäer wie dieser Sauerteig. Sie waren gemessen an dem jüdischen Volk nur eine kleine Gruppe. Aber der Einfluss, den sie auf das Volk hatten, der war enorm groß. Er war riesig. Ihre Lehre hatte das ganze Volk durchdrungen. Und für uns heute ist dieses Gleichnis auch eine Warnung, eine wichtige Warnung. Denn wir sollen darauf achten, dass keine Sünde oder falsche Lehre in unser Leben eindringt und dass wir sie schon gar nicht weitergeben. Wir sind doch als Gläubige dazu aufgerufen, ein reines, ein heiliges Leben vor unserem Herrn zu führen. Das bedeutet auch, dass wir uns von allem trennen sollen, was uns von Gott entfernt. Das kann auch Gesetzlichkeit sein, wie bei den Pharisäern. Jesus weiß, er kennt uns durch und durch. Wir alle stehen in großer Gefahr, Heuchler zu werden. Denn auf der einen Seite gibt es Menschen, die uns beobachten. Familienmitglieder, Nachbarn, Arbeitskollegen. Und die sind ganz schnell gegen uns, wenn wir was über den Glauben sagen. Und dann versuchen wir, Ärger zu vermeiden. Und dann verstellen wir uns. Sind wir echt? Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sind uns positiv eingestellt und haben uns gern und wir wollen ihre Erwartungen erfüllen an uns. Und dann fangen wir auch wieder an und spielen ihnen was vor, was eigentlich gar nicht ist. Wir spielen ihnen vielleicht auch geistliche Dinge vor, die noch gar nicht in meinem Leben da sind, weil einfach eine Erwartung da ist. Prüf dich. Bist du so jemand? Und ich musste auch bei mir erkennen, es beginnt oft mit einer kleinen Lüge, ganz klein. Manchmal ist es gar keine Lüge, man sagt nur etwas nicht. Aber das breitet sich dann aus, immer weiter, wie so ein Sauerteig. Und irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, an dem man eigentlich zur Wahrheit zurückkehren möchte, weil man merkt, ich entferne mich immer mehr davon. Und der Preis, den ich dann dafür zahlen muss, der ist mir dann einfach zu groß. Und dann bleibe ich in diesem Schauspiel gefangen. Und es drückt mich immer mehr und ich denke, ich will doch gar nicht so sein. Und genau deswegen gibt Jesus den Jüngern diese ernste Warnung. Sei nicht jemand vor anderen, der du in Wahrheit gar nicht bist. Sei echt. Auch wenn das bedeutet, dass andere erkennen müssen, dass du gar nicht dieser große Gläubige bist, der du vielleicht vorgibst zu sein. Vers 2 und 3 lehrt uns dann, warum Heuchelei eigentlich total dumm ist. Und dass sie auch gar nichts bringt. Jesus sagt hier, nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird ans Licht kommen und nichts, was geheim ist, bleibt geheim. Alles wird bekannt gemacht werden. Darum, was ihr im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein und was ihr jemand hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, wird in aller Öffentlichkeit verkündigt werden. Wir müssen damit rechnen, dass nichts von dem, was wir sagen oder tun, auch im Geheimen, im Dunkeln bleiben wird. Ist dir das klar? Alles wird vollständig ans Licht kommen. Entweder hier im jetzigen Leben oder in der Ewigkeit vor dem Richterstuhl Christi. In 2. Korinther 5, Vers 10 steht, denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Wird dir das gefallen? Und in 1. Korinther 4, Vers 5 steht, er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Ja, der Herr wird alles ans Licht bringen. Und deswegen, Heuchelei ist dumm. Wenn es Heuchelei in deinem Leben gibt, nimm diese Maske der Heuchelei ab. Kehr um, damit ich Jesus deswegen einmal nicht tadeln muss. Und wenn das bedeutet, sich vor Menschen zu demütigen und zuzugeben, dass du an ihnen gesündigt hast, weil du ihnen was vorgespielt hast. Punkt 2. Jesu Warnung vor der Menschenfurcht. Das hängt ganz eng zusammen. Heuchelei und Menschenfurcht, das werden wir jetzt gleich sehen. In Vers 4 sagt Jesus, meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Jesus warnt vor Heuchelei und Menschenfurcht, denn er weiß, es werden Tage kommen, an dem unser Glaube auf die Probe gestellt werden wird. Und ich denke, wir kennen das alle, wenn wir unter Druck von Menschen geraten, neigen wir dazu zu heucheln. Wie oft tun wir etwas oder tun es gerade nicht, weil wir Angst haben, was dann andere dazu sagen werden. Schon Salomo wusste, wie gefährlich Menschenfurcht ist. In Sprüche 29, Vers 25 schreibt er, die Menschen zu fürchten ist eine gefährliche Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Jesus sagt hier seinen Jüngern, dass sie verfolgt und abgelehnt werden würden. Ja, im schlimmsten Fall, dass sie sogar um ihr Leben fürchten müssen. Und doch sagt er ihnen auch, dass sie sich nicht davor fürchten sollen, vor den Menschen, weil sie zwar den Leib töten können, aber dass das wahre Leben von Gott kommt. Wie geht's dir? Was ist, wenn du wegen deines Glaubens plötzlich nicht mehr so beliebt bist unter den Menschen, dass sie dich verachten, über dich spotten, dich auslachen, weil du sagst, ich glaube an das, was da steht. Ich lobe meinen Herrn, er hat mich gerettet. Meine Schuld ist vergeben. Und du merkst, plötzlich kostet mich mein Glaube was. Was sagt Jesus in Lukas 6 zu seinen Jüngern in Vers 22? Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes willen gehasst und ausgestoßen werdet. Und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht, freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Da gibt es auch nichts Neues unter der Sonne. Das ist die Prüfung, in der sich zeigt, wer du bist. Heuchler nehmen schnell den frommen Schein an, um Anerkennung zu bekommen und beliebt zu sein. Oder sie spielen diese Rolle vor Menschen, solange es ihnen etwas nützt. Aber wie verhalten wir uns, wenn es unangenehm wird, ein Christ zu sein? In der Familie, auf der Arbeit. Wenn wir ausgegrenzt werden. Jesus sagt sogar, wenn Menschen dich umbringen wollen, für wen oder was entscheidest du dich dann? Hörst du auf, von deinem Glauben zu sprechen? Passt du dich an? Merkt man gar nicht mehr, dass du ein komplett anderer Mensch geworden bist, als du zum Glauben gekommen bist. Wir alle kennen das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Das haben wir schon gehört, das haben wir schon gepredigt. Und da sind welche dabei, deren Same auf Felsen gefallen ist. Und Jesus sagt dann über diese Menschen, dass wenn sie in Bedrängnis kommen oder Verfolgung, dann geben sie ihr Christsein auf, weil sie keine Wurzeln haben. Sie waren nur Scheinchristen. In der Verfolgung zeigt sich, ob du echt bist oder nicht. Deswegen weich dieser Verfolgung nicht aus. Stell dich ihr. Tatsache ist, und das wissen wir, fast alle Apostel, ich glaube bis auf Johannes, sind als Märtyrer gestorben. Jesus hat seinen Jüngern und auch uns niemals versprochen, dass er uns das Leiden ersparen würde. Im Gegenteil, er lehrte sie, Nachfolge bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen und bereit zu sein, Spott und Hohn, böse Blicke, böse Worte, Schläge und Gefängnis zu ertragen. Oder im schlimmsten Fall sogar für seinen Glauben zu sterben. Das ist uns fremd geworden in unserer Gesellschaft. Weil jeder kann ja nach seiner Fassung selig werden. Für seinen Glauben zu sterben. Wir alle hängen irgendwie doch an unserem Leben. Und das bringt eben diese Gefahr mit sich, dass wir heucheln. Dass wir Angst bekommen vor Menschen. Weil es geht um unser Leben. Um unser gutes Leben. Das wir haben. Aber in Vers 5 lehrt uns Jesus, dass es weit Schlimmeres gibt, als ein Leben zu verlieren. Er sagt, ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Ja, statt sich vor Menschen zu fürchten, sollen wir Gott fürchten. Menschen können unseren Leib töten, aber ihre Macht ist auf das Jetzt begrenzt. Wenn man jung ist, hat man noch ein langes Leben vor sich, aber wenn man älter wird, denkt man sich, was sind 40, 50 oder auch 80 Jahre gegenüber der Ewigkeit? Wir wissen, Gott kann nicht nur das Leben nehmen, er kann auch in die Hölle werfen. Unser Herr will den Jüngern und auch uns heute Morgen bewusst machen, Gott ist heilig, er ist allwissend und er hat auch Macht und er wird Gericht sprechen und auch strafen. Das sollen wir vor Augen haben, nicht damit wir Angst bekommen, sondern damit wir Ehrfurcht vor ihm bekommen und uns dafür hüten, ihn und auch Menschen durch unsere Heuchelei zu betrügen. Und um diese Menschenfurcht in unseren Herzen zu vertreiben, da muss eine andere Furcht in unser Herz kommen. Eine heilige Furcht. Gottesfurcht. Das bedeutet, eine tiefe Ehrfurcht und Respekt vor unserem Herrn zu bekommen. Aber auch Bewunderung. Und wie entsteht das? Indem wir uns selbst eingestehen, wie unvollkommen wir sind. Wie wir bedürftig sind vor unserem Vater. Dass wir gehorsam lernen und vertrauen auf seine Weisheit und seine Fürsorge. Denn mit dem Tod ist eben nicht alles vorbei. Jesus spricht hier von einem Ort der Hölle. Es ist ein Ort der Schande, ein Ort des Greuels. Die Hölle steht für alles, was Gott verabscheut und was ihm, als er die Schöpfung geplant hat, niemals in den Sinn gekommen ist. Er verabscheut diesen Ort zutiefst und deshalb ist es ein Ort, wo Heulen und Zähneklappern sein wird. Ein Ort, wo man Gottes Gegenwart, seine Herrlichkeit nicht sehen wird. Es ist der Ort des ewigen Strafgerichts Gottes. Und an diesem Ort sind nur Menschen, die zu Lebzeiten die Vergebung, die ihnen durch Jesu Tod am Kreuz angeboten wurde, dieses abgelehnt haben. Und die Menschen malen die Hölle immer so ein bisschen sarkastisch, lustig. Ja, da wird der Teufel sein, der wird die anderen anstacheln. Oder manche sagen, ja, ich will in die Hölle, das sind all meine Freunde. Die Hölle wird ein Ort der ewigen Qual sein. Und wisst ihr, was das für eine Qual sein wird? Philipper 2 gibt uns einen Hinweis darauf, ab Vers 10. Und da steht, und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, und das ist ganz wichtig, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Es wird keiner gezwungen, sie werden alle erkennen, dass er es ist. Freiwillig, weil sie erkennen werden, wenn sie vor ihm stehen, wer er ist. Und dann in diesem Bewusstsein, diese Anerkennung, für immer von ihm und seiner Gemeinschaft abgetrennt zu sein, das wird ewige Höllenqual sein. Wer hat die Vollmacht, Menschen in die Hölle zu werfen? Es ist der allmächtige Herr. Es ist unser Gott. Ihn sollen wir fürchten, sagt Jesus. Warum? Weil die Gottesfurcht alle Menschenfurcht in uns austreibt. Es ist das einzigste Mittel. Jesus nennt hier in Vers 4 die Jünger seine Freunde. Er will nicht, dass sie Angst haben, wenn er diese Worte spricht. Er spricht von einer gesunden Furcht. Eine Furcht, die alle Angst in uns austreibt, die uns in Wahrheit sogar frei macht. Jesus möchte seine Jünger und auch uns lehren, dass das Leben, unser Leben, allein in der Hand des gütigen Herrn ist. Menschen haben keine Macht über uns. Den Leib können sie töten, ja, aber darüber hinaus können sie uns nichts tun. Dein Schicksal liegt doch in Gottes Hand. Und wenn wir ihm vertrauen, im Vertrauen folgen, brauchen wir keine Angst zu haben. Denn wir sind bei ihm geborgen. Wie wunderbar. Und das sagt er uns in den Versen 6 und 7. Denkt doch einmal an die Spatzen. 5 Spatzen kosten nicht mehr als 2 Groschen und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht, ihr seid mehr wert als noch eine so große Menge Spatzen. Es gibt neben der strafenden Gerechtigkeit Gottes noch eine andere Seite. Und das ist seine sorgende Liebe. Gott sagt Jesus hier, sieht sogar die unbedeutendsten Vögel, die euch nichts gelten. Er sorgt für sie, für jeden einzelnen Spatz, auch wenn sie in den Augen der Menschen nichts wert sind. Und damit möchte der Herr Jesus die Jünger und auch dich heute Morgen ermutigen. Ermutigen, dass du einfach auf seine Fürsorge vertraust. Denn sogar die Haare auf deinem Kopf sind von ihm gezählt. Das bedeutet, dass Gott jedes einzelne Haar an dir beachtet. Und wenn er so viel Interesse an dir, an uns hat, warum solltest du dich dann vor Menschen fürchten? Denn dein Wert als Gotteskind ist so viel größer als ein Spatz. Unser Vater im Himmel hat Acht auf uns und Jesus lehrt uns hier, wie wertvoll du für ihn bist. Er weiß alles über dich. Er weiß auch die kleinsten Dinge, die dir täglich widerfahren. Er achtet buchstäblich haargenau darauf. Und es geschieht nichts ohne seine Erlaubnis an dir, ohne seine Vorsehung, ohne seine Anordnung. Nichts ohne seinen Beistand auch. Und gar nichts ist in unserem Leben zu klein für ihn, damit er es nicht bemerken könnte. Oder nichts ist zu unbedeutend, dass es nicht seiner Aufmerksamkeit entgehen könnte. Und wenn der Herr jedes deiner Haare gezählt hat, dann hat er doch auch deine Tränen gezählt. Und du darfst wissen, er kennt alle deine Nöte, womit du zu kämpfen hast. Ob es Sünde ist, ob es Trauer ist, ob es Sorgen sind. Du darfst wissen, er wird dich behüten, er wird dich beschützen und führen, sodass du dich niemals fürchten musst, auch nicht vor Menschen. Er lässt dich nicht im Stich, das darfst du wissen. Er nennt hier die Jünger seine Freunde und alle, die zu ihm gehören. Und als Jesu Freund bist du ihm ganz wertvoll. Und das hat er auch bewiesen, denn er hat dich so lieb, dass er dich mit dem Kostbarsten, was er hatte, erkauft hat. Wir alle kennen den Vers. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Du bist damit gemeint. Johannes 15, Vers 13. Er hat den Preis für deine Schuld bezahlt. Deshalb sind alle, die an ihn glauben, auch in Ewigkeit sicher in den Händen des Vaters. Und das bezeugt er dann auch in Vers 8. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Im ersten Teil verspricht der Herr, wenn wir uns zu ihm als unseren Herrn und Erretter bekennen, dann wird er sich auch vor den ganzen Engeln Gottes zu uns bekennen. Er wird den Engeln bezeugen, dass wir zu ihm gehören. Was bedeutet es jetzt überhaupt, sich vor den Menschen zu Jesus zu bekennen? Paulus erklärt das in Römer 10, Vers 9 so. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Zwei Dinge sind also nötig. Einmal wahrer Glaube im Herzen, aber auch, dass wir Jesus Christus bekennen. Es reicht also nicht, nur zu sagen, ich habe Glauben, aber den behalte ich für mich. Denn die Schrift sagt doch auch in Lukas 6, Vers 45, von was dein Herz voll ist, davon redet dein Mund. Das bedeutet doch auch, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, ganz von selbst anfangen, ihn zu bekennen, wir können doch gar nicht anders. Und vielleicht ging es auch dir so, als du zum Glauben gekommen bist, du warst erfüllt von seinem Geist, von seiner Herrlichkeit, von seiner Liebe und du hast angefangen, ganz frei ihn zu bekennen und dann Dann kam der Widerstand und du hast aufgehört, weil dir das wehgetan hat. Aber wenn er in deinem Herzen ist und du an ihn glaubst, dann spürst du doch den Drang, ihn zu bekennen, oder nicht? Neben der Ermutigung, dass wer sich zu ihm bekennt, sich Jesus auch zu ihm stellen wird, spricht er jetzt aber auch noch eine Warnung aus. In Vers 9. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. In erster Linie geht es hier Jesus im Kontext mit Vers 10 auch um die heuchlerischen Pharisäer. Es sind aber auch alle diejenigen gemeint, die ihn als den Retter ablehnen und die nie eine echte Herzensbeziehung zu Jesus hatten. Aber auch für uns Gläubige ist es eine ernste Warnung, denn es zeigt, wie sehr es Jesus schmerzt, wenn du ihn verleugnest. Ich habe mich gefragt, was soll überhaupt peinlich sein an Jesus? Wieso schäme ich mich für ihn? Was hat er jemals getan, was peinlich wäre? Rein gar nichts. Er ist für mich doch der Vollkommene, der Herrliche, hoch erhobene Herr der Herrlichkeit. Er hat mir und uns doch nur Gutes getan. Eigentlich müsste es genau andersrum sein. Er müsste sich für mich schämen. Aber er stellt sich vor den Engeln zu uns. All dem zum Trotz, was wir schon getan haben. Er sagt, für den da bin ich gestorben. Für die auch. Sie gehören mir in alle Ewigkeit. Ich habe sie erkauft mit meinem Blut. Wenn du das im Herzen bedenkst, wirst du dann nicht froh darüber? Fällt es dir dann vielleicht leichter, dich mutig zu ihm zu stellen? Aber, und das ist jetzt die Frage, was ist, wenn wir als Gläubige Jesus Christus in bestimmte Situationen nicht bekannt haben, sondern wenn wir ihn in Schwachheit verleugnet haben? Dann gilt Vers 10 für uns. Wer etwas gegen den Menschen zu uns sagt, dem kann vergeben werden. Diese Worte von Jesus sind sehr tröstlich. Jesus wusste schon, dass es Menschen geben wird, die Worte gegen ihn sprechen. Das war schon, als er gelebt hat, so. Ja, auch Menschen, die ihn vielleicht verleugnen werden. Auch Christen. Auch ich. Das wohl bekannteste Beispiel finden wir auch in der Bibel. Es ist Petrus. Schon wieder. Dreimal hat er den Herrn verleugnet. Dabei verfluchte er sich selbst und hat den Außenstehenden versichert, ich kenne ihn nicht. Obwohl er 3 Jahre intensiv mit ihm unterwegs war. Obwohl er gesagt hat, du bist der Sohn Gottes. Das waren Worte gegen Jesus Christus, seinen Herrn und Meister. Ich glaube, Petrus hatte nach dieser Situation sicher schwere Stunden. Und sein Gewissen hat ihn bestimmt auch sehr angeklagt. Vielleicht hat er sogar an seinem eigenen Glauben gezweifelt und überlegt, ob es noch Gnade für ihn gibt nach diesem Verrat an seinem Herrn. Bestimmt war er tief verzweifelt und hat gedacht, für mich kann es keine Gnade mehr geben. Diese Leugnung von meinem Herrn. Und dann lesen wir, dass Petrus bitterlich weinte und zutiefst bereut hat. Aber das Schöne ist, dass die Geschichte ging ja weiter. Der Herr hat ihn wiederhergestellt. Er hat ihm Vergebung geschenkt und hat ihn neu eingesetzt in seinen Dienst. Oder denkt auch an Paulus. Wie sehr hat er die Jünger Jesu verfolgt? Wie sehr hat er in dieser Zeit gegen Christus gelästert und Jesus als Lügner oder auch Gotteslästerer oder auch als Verführer bezeichnet? Oder auch Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie haben gerufen, dass er gekreuzigt werden soll. Und sie waren bei der Hinrichtung dabei und haben sich vielleicht sogar gefreut. Endlich, endlich ist dieser am Ende. Und doch lesen wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 6, Vers 7 und auch noch später, dass viele von ihnen sich bekehrten und gerettet wurden und Vergebung erhalten haben. Deshalb darfst auch du wissen, Christus vergibt, wenn du über deine Sünden weinst und Buße tust, wenn du umkehrst wie Petrus. Christus gibt uns hier in Vers 10 die Verheißung, dass wenn man gegen ihn gesprochen hat, es vergeben werden kann. Das gibt echte Hoffnung für alle, die schon versagt haben, auch mir. Aber Jesus warnt auch gleichzeitig und spricht weiter und sagt, wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Und diese Worte, die haben vielen Gläubigen schon viel Not gemacht, auch Angst. Was ist, wenn ich den Heiligen Geist gelästert habe? Habe ich dann eine Sünde begangen, die nie mehr vergeben werden kann? Gehe ich dann doch verloren? Bin ich dann überhaupt nicht bekehrt? Viele sprechen in dieser Situation von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Das hat aber der Herr Jesus in allen Texten nicht gesagt. Ich habe es genau nachgelesen. Er sprach davon, dass der Heilige Geist gelästert wird. In Matthäus, in Markus, auch in Lukas. Immer gelästert. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Sünde gegen den Heiligen Geist ist eine Formulierung, die kannst du eigentlich mit jeder Sünde verbinden. Denn eine Sünde gegen den dreieinigen Gott ist auch somit eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Was ist also mit dieser Lästerung gegen den Geist gemeint? Dazu möchte ich noch eine Bibelstelle lesen, die in dem Kontext davon steht. Markus 3, Vers 30, da steht, denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Hier an der Stelle sehen wir, dass die Lästerung etwas ist, das ausgesprochen wird auch. Es handelt sich also nicht nur um Gedanken, die der Satan vielleicht wie feurige Pfeile in deinen Geist schießt, sondern es handelt sich auch um gesprochene, bewusst gesprochene Worte. Bei der Lästerung des Geistes geht es um verstockte Herzen. Ein Christ, ein lebendiger, wiedergeborener Christ, der befürchtet, den Heiligen Geist gelästert zu haben, sodass es ihm Tag und Nacht keine Ruhe lässt und er sich Sorgen darüber macht, dass er sich doch Vergebung darüber wünscht, weil er mit dem Herrn Jesus in der Ewigkeit sein will, der darf wirklich wissen, dass er wiedergeboren ist und sein Heil nicht verlieren kann. Sonst hätte er ja auch diesen Wunsch nicht, das ihm zum Herrn drängt. Im Gegensatz zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die den Geist gelästert haben, befindet er sich nicht in einem Zustand der Verhärtung. Denn die Pharisäer waren keine zweifelnden oder ängstlichen Seelen, die befürchteten, vielleicht verloren zu gehen. Was sie redeten gegen Christus, entsprang einer kühl berechnenden Überlegung. Wenn du also Angst hast, diese Lästerung gegen den Geist getan zu haben, dann darfst du mit Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 13 einstimmen. Und hört mal genau, was Paulus da schreibt. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unseren Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Und jetzt Vers 13. Der ich zuvor ein Lästerer, ein Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich unwissend und im Unglauben getan habe. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es zu bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes und der Erlöser ist. Als die Pharisäer merkten, dass die Volksmenge über diesem unmöglichen Wunder, von dem wir schon gehört haben, über diesem unmöglichen Wundern, das der Herr Jesus tat, als die Volksmenge sich anfing zu fragen, ob er vielleicht der Sohn Davids ist, ob er der Messias ist, dann sagten sie, ohne mit der Wimper zu zucken, kein Wunder, dass er Dämonen austreiben kann. Denn er hat seine Macht von Satan, dem Obersten der Dämonen. In ihren bösen und verhärteten Herzen war kein Wunsch nach Vergebung und kein Verlangen, seine Herrlichkeit zu sehen. Sie hassten den Herr Jesus und sie verschlossen ihre Herzen willentlich und wissentlich vor dem Wirken des Heiligen Geistes. Das ist die Lästerung des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes erleuchtet einen Menschen und überführt ihn, sodass er die Wahrheit über Jesus Christus und sein Erlösungswerk erkennt. Er erkennt's. Aber anstatt es anzunehmen, lehnt der Mensch es ab. Und das Zeugnis des Geistes in ihm wird als Lüge dargestellt. Die gute Botschaft und die Überführung der Schuld durch den Geist wird von diesem Menschen als Lüge abgelehnt. Viele fragen sich, kann die Lästerung des Heiligen Geistes auch heute noch geschehen? Da gibt es verschiedene Meinungen. Manche Ausleger verweisen auf die Aussage Jesu in Matthäus 12. Jesus spricht hier von der Lästerung des Heiligen Geistes im Zusammenhang, dass weder in diesem Zeitalter noch im zukünftigen das vergeben werden kann. Jesus verband in dem Augenblick diese Lästerung des Geistes mit dem Gericht über das böse Geschlecht in diesem Zeitalter, in dem er lebte. Und die meisten Ausleger interpretieren so, dass es das Alte Testament ist und dass mit der Zerstörung Jerusalems und der Zerstreuung der Israeliten 70 nach Christus durch die Römer dieses Zeitalter gemeint ist. Und mit dem zukünftigen Zeitalter des tausendjährigen Reich, wenn Jesus wieder auf dieser Erde wandelt und ja, Wunder tut vor den Augen der Menschen. Als Christus auf der Erde lebte, war Israel das anerkannte Volk Gottes. Aber das Zeitalter endete mit der Verwerfung Israels. Jetzt leben wir im Zeitalter der Gemeinde, der Gnadenzeit, in der wir im Glauben leben sollen, nicht im Schauen wie die Israeliten. Jesus hatte bei der Rede, so diese Ausleger, zur Lästerung des Geistes sein irdisches Volk im Blick und setzte dieses böse und ehebrecherische Geschlecht mit dem Teufel gleich. Es gibt aber auf der anderen Seite Argumente dafür, dass die Lästerung gegen den Geist auch heute noch geschehen kann. Denn auch heute noch wirkt der Geist in den Herzen und es gibt Menschen, die es willentlich ablehnen. Man kann darüber trefflich streiten, aber eines ist klar. Die Gläubigen, die dem Zeitalter der Gemeinde anhören, die Gläubigen können diese Lästerung gegen den Geist nicht tun, denn sie sind ja bereits für alle Zeiten gerettet. Wir wissen, es gibt auch heute noch Menschen, die sich aber dem Wirken des Geistes widersetzen und deshalb verloren gehen. Deshalb, ob du dich jetzt auf die eine Seite stellst oder auf die andere Seite dieser Meinung, gilt in jedem Fall Hebräer 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer mir auftut, zu dem will ich eingehen und das Mahl mit ihm halten. Danke. Genau. Jetzt haben wir noch zwei Verse von uns. Ich beeile mich. Drittens, Jesus ermutigt zum Bekenntnis durch den Heiligen Geist. Die Verse 11 und 12. Wenn man euch also in den Synagogen vor Gericht stellt oder euch vor die Behörden und die Machthaber führt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Jesus beschließt jetzt seine Belehrung über Heucheleien, Menschenfurcht an seine Jünger, ja, wieder mit einer Ermutigung. Als er ihnen sagte, und ach, es gilt auch für uns, dass wir uns nicht vor den Menschen wegen unseres Glaubens fürchten sollen oder schämen, dann erwartet er nicht, dass du das aus eigener Kraft tust. Du kannst es gar nicht. Im Gegenteil, er sprach davon, dass der Heilige Geist ihnen helfen wird, ein Bekenntnis für ihn abzulegen. Und er bereitet sie schon auf die Verfolgung vor. Er sagt ganz klar, bald wird es religiöse oder politische Verfolgung für euch geben. Und jeder hat sich vielleicht schon, wie ich, gefragt, was würde ich sagen? Wie würde ich mich verhalten, wenn ich wegen meines Glaubens angeklagt werde? Wenn es um mein Leben geht oder das Leben meiner Liebsten, das bedrängt einen dann. Aber was sagt Jesus? Schau in dem Moment nicht auf deine Klugheit, ich möchte jetzt sagen, dein Bibelwissen, deine Weisheit oder was dir einfällt zu sagen. Jesus sagt, sorgt euch nicht, denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Und die Jünger, die durften die Erfüllung dieser Verheißung erleben. Denkt an Petrus und Johannes. Sie wurden während einer Predigt an das Volk festgenommen, später in der Apostelgeschichte, und mussten sich vor dem Hohen Rat verantworten. Lukas berichtet uns darüber in Apostelgeschichte 4, die Verse 7 und 8. Was war? Sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Und jetzt Vers 8, da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen. Vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen. Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Und dann hat er eine wunderbare Predigt gehalten. Und sie konnten ihnen nichts tun, sie haben nichts gefunden an ihnen. Es traten sogar Zeugen auf, die für sie gesprochen hatten. Und sie wurden in dem Fall ohne Schläge entlassen. Andermal gab es Schläge. Wir sehen immer wieder, und vielleicht hast du das schon selbst erlebt, wie der Geist den Kindern Gottes Kraft gibt, wie er ihnen durchhilft, damit sie verkünden können, die gute Botschaft. Deshalb konnten die Apostel so furchtlos durch das Wirken des Geistes in ihnen, in der Kraft Gottes auftreten. Und durch ihr mutiges Zeugnis wurden Menschen gerettet, sonst würden wir heute alle nicht hier sitzen. Christus verspricht dir heute Morgen, der Geist Gottes wird dich lehren, was du reden sollst. Vertrauen.